Ja, auch einen schönen guten Morgen meinerseits oder unsererseits. Mein Name Thomas und meine Frau Irma. Mich hat der eine oder andere vielleicht schon vor 4 Jahren gesehen. Da war ich hier, da war ich damals alleine. Meine Frau, ich weiß gar nicht genau, was damals war. Sie war jemals nicht dabei, ich war alleine hier. Und ich freue mich, dass es jetzt doch wieder geklappt hat, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Wir waren in der Zwischenzeit in Peru unterwegs, gemeinsam in der Missionsarbeit. Gemeinsam sind wir schon 10 Jahre in Peru. Sie kommt aus Peru, meine Frau, daher macht es Sinn, dass wir auch da sind. Mein Schwiegervater ist Quechua-Indianer und er lebt jetzt aber in der Stadt, aber unser Arbeitsfeld ist im Feld draußen. Und jetzt seit 3 Jahren sind wir mit der DMG unterwegs. Das macht eigentlich nicht so es ist nicht so entscheidend, wo wir unterwegs sind, mit wem. Entscheidend ist, wofür, ja, und mit wem, mit Jesus sind wir unterwegs. Und das Ziel ist, damit Menschen Gott begegnen. Und alles, was wir machen, was wir davor gemacht haben, was wir in den letzten 3 Jahren gemacht haben, es geht darum, dass Menschen Gott begegnen. Und ich finde, es das Schönste ist, wenn man sehen und erleben darf, wie Menschen wirklich von Gott berührt werden, wie Menschen Gott auf die Spur bringt, wie Menschen einfach einen Neuanfang finden dürfen. Das ist einfach das Genialste. Wir möchten euch heute ein bisschen mit hineinnehmen in die Missionsarbeit und ich bete noch zum Anfang. Ja, Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns ja in deine Welt mit hineinnehmen möchtest an diesem Morgen, ja, in das, was du tust. Und ich möchte auch beten, Herr, dass wir dich sehen, dass du uns ermutigst, dass wir in Staunen kommen über dich und dass wir mutig werden auch für unser eigenes Leben, Herr. Danke, dass deine Zusagen auch heute noch zählen und dass du heute noch deine Gnade gibst, die Menschen, die dich suchen. Danke, Herr. Danke, dass du hier bist und dass du reden möchtest und reden wirst. Danke. Amen. Als ich noch Single war, das war schon vor über 10 Jahren, da war ich in Peru auf einem Kurzzeitmissionseinsatz und da hat Gott mir einen Bibelvers aufs Herz gelegt und das ist so ein Leitvers für unseren ganzen Weg geworden. Und da heißt es in 1. Chroniker 28, Vers 20, sei stark und mutig und handle, bis alles Werk zum Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Wer weiß, in welchem Kontext dieses Bibelwort steht. Es geht dort um König David, ja, der an seinen Sohn Salomo den Dienstauftrag weitergibt. David hat ein großes Herzensanliegen gehabt. Er wollte Gott einen Tempel bauen, er wollte was für Gott tun. Und das ging dann aber nicht mehr. Und so geht der Dienstauftrag weiter an Salomo. Und das Tolle ist, David hat aber alles vorbereitet. Also die Pläne waren schon fertig und David wusste auch ungefähr, wo die Materialien schon herkommen sollen und so. Also da war schon ganz viel organisiert. Das ist so, als wenn man so einem kleinen Kind einen Baukasten in die Hand drückt und sagt, mach jetzt. So geht es uns in der Missionsarbeit auch. Wir bauen ja nicht unseren Tempel, es ist nicht unser Projekt. Oft fragen die Leute, ja, was macht ihr eigentlich, was ist euer Projekt, was ist eure Aufgabe? Und dann sage ich, also wir haben kein Projekt. Und dann sind manche Deutsche erstmal ein bisschen erschüttert, oh, kein Projekt, das geht ja gar nicht. Nein, wir machen das, was Gott will, was Gott uns vor die Füße legt. Und manchmal ist das Problem in der Missionsarbeit oder in der Gemeindearbeit, glaube ich, ist das sehr ähnlich. Wir sehen nicht immer das, was Gott schon vorbereitet hat. Ja, also wir sehen oft die Mitarbeiter vielleicht nicht, denen fehlen die Mitarbeiter. Vielleicht fehlt auch die Motivation oder die Finanzen oder oft sind es auch kreative Ideen, wie kann man den Menschen in der Zeit begegnen. Also auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, ich habe von manchen Gemeinden gehört, ja, wir wissen gar nicht, wie wir an die Menschen herankommen sollen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott Menschen vorbereitet und zubereitet. Und dass Gott das geben wird, was dazu nötig ist, weil es ist sein Werk und er möchte, dass alles gemacht wird. Dieser Bibelvers hat eine Zusage für uns, nämlich bis alles Werk zum Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Also der Bau geht weiter und er hat auch irgendwann ein Ende. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wenn wir in Peru unterwegs sind, dann haben wir so 2 Arbeitsschwerpunkte. Und die haben sich in den letzten 3 Jahren sehr schön für uns bestätigt. Nämlich einmal arbeiten wir in der Gemeinde mit, in der städtischen Quechua-Gemeinde und in den 20 Dorfgemeinden, die wir haben im Dschungel. Und wir machen Evangelisation vor allem mit jungen Menschen zusammen. Da werden wir noch ein paar Bilder denn sehen. Wo liegt Peru? Manch einer weiß es vielleicht, aber zur Orientierung habe ich euch eine Karte mitgebracht. Peru, Südamerika, das größte Nachbarland und bekannteste ist vielleicht Brasilien. Aber im Norden haben wir auch den Ecuador und Kolumbien. Im Süden haben wir Bolivien und Chile. Peru lohnt sich auf jeden Fall mal eine Urlaubsreise zu machen. Also wenn ihr nicht wisst, wohin, dann dürft ihr gerne zu uns kommen. Es ist einer der schönsten Kontinente, einer der größten vielfältigen Welten, die man da erleben und sehen darf. Wir sind ja nicht zum Urlaub machen da. Wir arbeiten im Norden, relativ im Norden, in der Stadt Tarapoto. So 150.000 Einwohner, ein bisschen kleiner als Stuttgart. Aber wir gehen raus ins Dorf, deswegen dieser große Kreis ringsherum. Also unser Arbeitsfeld ist nicht nur in der Stadt, sondern wir gehen raus. Ja, wie leben unsere Quechua-Indianern, bei denen wir sind? Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, das ist eine Slideshow, die läuft jetzt alleine durch. Da dürft ihr die Bilder einfach mal auf euch wirken lassen und euch daran erfreuen. Ja, ihr habt schon gesehen, also Missionsarbeit ist ganz, ganz breit, ganz vielfältig und ich mag mich auch gar nicht so gerne festlegen, was ist jetzt das Wichtigste davon. Das Wichtigste ist, dass das Wort Gottes läuft und das auf ganz verschiedene Art und Weise in allen verschiedenen Momenten. Oft ist es so, dass wir eingeladen werden, dann kommen Glaubensgeschwister auf uns zu aus den einheimischen Gemeinden und fragen uns, ob wir sie unterstützen können. Ach, wir wollen da einen Missionseinsatz machen oder wir wollen einen Hilfseinsatz machen oder wir wollen da was mit den Kindern machen. Könnt ihr nicht mitkommen? Und wenn wir die Anfragen bekommen, dann machen wir das sehr gerne, weil wir wollen sie ja motivieren, wir wollen sie unterstützen. Manchmal kommt es auch von uns, dass wir sagen, ja, lass mal da hingehen, da war schon lange keiner mehr gewesen, machen wir irgendwas. Und dann machen wir das. Und oft sehr spontan, oft sehr flexibel. Werde gleich noch ein paar Beispiele noch sehen. Unsere Gemeinde in Tarapoto in der Stadt, das ist rechts das Gebäude, das ist das Gemeindehaus. Ungefähr 150 Geschwister, die da sich regelmäßig versammeln, so in der Woche 3-4 Gottesdienste, ist normal. Also wir haben keine Hauskreise, ja, es gibt keine Kleingruppen, sondern man macht wirklich fast alles gemeinsam. Und wir wohnen gleich nebenan, links im Haus. Das ist ganz toll, man kriegt ganz viel mit aus der Gemeinde, man hat sehr viel Kontakt. Aber das ist auch herausfordernd, weil die Geschwister kommen dann jederzeit, ach Thomas, ach Irma, könnt ihr mal bitte helfen oder könnt ihr uns dies und jenes geben, wir brauchen mal dies und jenes. Also es gibt quasi manchmal Tage, an denen man, also da hat man keine Pause. Also es ist so ein bisschen so das Spannungsfeld. Als wir geheiratet haben, war das sehr spannend, dann kamen die lieben Geschwister schon um 4 Uhr morgens und haben dann das Tor, also dieses Metalltor da, gepoltert. Die wollten gar nicht zu uns, die wollten zu meinem Schwiegervater, weil mein Schwiegervater, der wohnt im Hinterhaus und war früher auch Pastor in der Gemeinde gewesen. Aber er hat das oft nicht gehört, dann mussten wir früh um 4 Uhr aufstehen. Naja, manchmal war ich ein bisschen ärgerlich, aber es hat auch was Positives. Man muss dann aufstehen und dann weckt Gott manchmal auch einen aus dem Schlaf tatsächlich. Genau. Ist ein Spannungsfeld, wo gehen wir mit und wo grenzt man sich auch ein bisschen ab? Das ist so die Herausforderung, wo wir sind. Ja, während der Pandemie war natürlich alles zu bei uns. Wir hatten einen totalen Lockdown über 3 Monate und haben dann die Gottesdienste von unserem Wohnzimmer ausgestaltet. Unsere Gemeinde ist gewachsen. Also wir haben manche Geschwister auch verloren, manche sind weg, aus theologischen Gründen, aus geistlichen Gründen, aber wir haben mehr Geschwister hinzugewonnen. Und jetzt, ja, ich sage aber, nach der Pandemie sieht es bei uns so aus. Also unsere Gemeinde, das Gemeindehaus nebenan, am Sonntagabend, es passen nicht alle in die Gemeinde rein. Also die Gemeinde platzt wirklich aus allen Nähten, wo wir sehr dankbar für sind. Das ist nicht immer so gewesen, ja, das muss ich auch dazu sagen. Gott hat wirklich Wachstum geschenkt in den letzten 3 Jahren, wo wir da waren. Und es ist ein Privileg, wenn eine Gemeinde auch, also zahlenmäßig auch wachsen darf. Aber auch eine Herausforderung, weil was mache ich mit den neuen Leuten? Ja, wie können wir sie im Glauben begleiten? Wie können wir sie fördern? Wir wollen sie ja mitnehmen. Und wie können sie vielleicht auch selber Verantwortung irgendwann in der Gemeinde übernehmen, in verschiedenen Bereichen? Und da hat uns die Gemeinde uns angefragt, ob wir da mithelfen können. Machen wir natürlich gerne, weil das ist unsere Aufgabe. Also Ausbildung und Mission gehört irgendwo zusammen. Also es gibt keine Mission ohne Ausbildung oder Ausbildung ohne Mission ist zwecklos, macht keinen Sinn. Das heißt, wir gehen gerne mit den jungen Leuten dann gemeinsam raus in die Dörfer. Und das heißt wirklich, manchmal mit dem Boot, manchmal mit dem Fuß, also wandern und Berge klettern, manchmal mit dem Auto. Und wir gehen in die Dörfer, um die Menschen das Evangelium zu bringen. Also ich predige sehr gerne und mache gerne Seminare in aller möglichen Form. Oft fragen sie mich, ob ich predigen kann. Dann sage ich, ja, ich kann schon predigen, aber ich würde euch viel lieber zeigen, wie ihr predigen könnt. Und dann machen wir so einen Kompromiss. Also ich predige diesen Sonntag und dann das nächste Mal predige ich dann vielleicht jemand anderes. Das klappt leider nicht so gut, aber manchmal, ja, manchmal lassen sich denn die Geschwister auch motivieren. Ja, hier sind wir mal auf einer Freizeit eingeladen gewesen, einer jungen Erwachsenen-Freizeit. Der Pastor aus dieser Dorfgemeinde hat uns eingeladen, so 2-3 Wochen vorher, so relativ kurzfristig, und sagt, ja, wir machen so eine Freizeit für junge Erwachsene. Also junge Erwachsene sind so 20 aufwärts, ja, das Alter. Ich komme ins Dorf und ich habe 80 Kinder vor mir. Also keine jungen Erwachsenen, sondern 80 Kinder. Das war ein bisschen schockierend, weil was mache ich jetzt mit diesen 80 Kindern? Ja? Das passt weder methodisch, das passt weder inhaltlich, das passt überhaupt nicht eigentlich. Und ich bin ein Deutscher, ich bin ein relativ geplanter, strukturierter Mensch, das ist nicht so leicht. Aber Gott ist gut, Gott macht es wirklich gut. Ich habe das Thema gehabt, das Haus auf Felsen. Ja, für die jungen Erwachsenen. Und das kann man sehr gut auch für die Kinder natürlich anwenden. Also auf was baust du dein Leben? Auf wen vertraust du in deinem Leben? Und dann hat Gott das schon vorher gewusst, so dass es auf beide Gruppen gepasst hat. Und ich konnte es relativ gut umbauen. Oft, wenn ich predige, dann ist so, dass meine Frau Irma, die ist so unscheinbar, aber oft wird sie dann angefragt, ach, deine Frau ist ja mit dabei. Kann sie vielleicht was mit den Kindern machen? Also so Kindergottesdienst neben dem Gottesdienst? Oder kannst du was mit den Frauen machen? Und oft weiß sie nicht, was sie erwartet. Sie muss sich auf alles vorbereiten. Also Kinder, Teenies, Frauen oder wer weiß ich. Also wirklich, wir wissen es oft nicht. Das Beste war, dann hat sie, oder da sind wir mal in ein Dorf gefahren und der Pastor sagt, ja, Kinder und Teenies gibt es nicht in der Gemeinde. Du kannst was mit den Frauen machen. Dann ist sie mit den 50, also mit den 15 Frauen rausgegangen und 3, 4 Männer blieben übrig für meine Predigt. Und dann war ich ganz toll begeistert. Also man wünscht sich ja doch irgendwo jemand, der auch zuhört. Und vor allem, ich mache so gerne auch Dialoge während der Predigt. Ja? Also ich mache gerne nicht so einen Frontalunterricht oder so, sondern ich mag gerne einfach im Gespräch mit den Geschwistern sein. Und das waren so gerade Männer, die aber so ganz so mundfaul auch waren. Also das war eine große Herausforderung, war spannend. Ich musste mein ganzes Konzept wieder mal über den Haufen werfen. Oft, wenn ich predige, ist Irma dann aber mit den Kindern unterwegs. Meistens gibt es Kinder. Und hier möchte ich ein Zeugnis erzählen an der Stelle. Da kommt ein Junge in der Jungschar zu Irma. Und man kann das Evangelium ganz gut mit Farben erklären. Und die Kinder haben oft, denn bei Irma kriegen sie so eine Bändchen mit diesen Farben. Und jede Farbe hat so eine Bedeutung. Also halt schwarz steht dann für die Sünde zum Beispiel oder rot für das Blut Jesu. Und man kann das Evangelium ganz gut erklären. Und kommt ein 9-jähriger Junge, denn nach der Jungschar zu Irma und sagt, ja, ich möchte Jesus. Und dann beten sie miteinander und sie haben miteinander ein bisschen gesprochen. Und der Junge läuft nach Hause, ganz wirklich freudig, er rennt nach Hause und sagt, Mama, Mama, du musst mitkommen, du musst Jesus auch kennenlernen. Und dann kommt tatsächlich die Mutter in den Gottesdienst. Der Gottesdienst ist ein bisschen später, also Jungschar war also vor dem Gottesdienst und jetzt kommt der Erwachsenengottesdienst. Und die Frau setzt sich in die letzte Reihe, so wie das halt typisch ist, wenn man ein bisschen Distanz halten möchte, wenn man nicht ganz so nah sein möchte. Ich kriege das gar nicht so mit. Ich habe den Predigtdienst und die Frau sitzt halt in der letzten Reihe, also unscheinbar halt da. Und ich predige über das Thema, welches Unkraut wächst in deinem Leben? Also die Indianer, die kennen Unkraut, den Dschungel. Ja? Also jeder Indianer hat so sein Acker, also Feld im Urwald. Und wer da nicht wirklich jede Woche also wirklich aktiv ist, also das Unkraut, das schießt einfach nur so in die Höhe, das wuchert. Und sie ernten sonst normalerweise gute Früchte, also Kakao, Papaya und weiß ich was, alles, was sie haben, Mais. Aber wenn das Unkraut wuchert, das erstickt alles andere, es macht alles andere kaputt. Und dann frage ich, ja, welches Unkraut erstickt in deinem Leben das Gute? Und diese Frau, die da gekommen ist zum Gottesdienst, in der letzten Reihe sitzt sie, fängt an zu weinen. Sie merkt, in meinem Leben, da ist so viel Unkraut da, da ist so viel wucherndes Zeug da. Also Unfriede, wirklich Hass, Zorn, Verzweiflung, so viel Ärgernis, was da ist. Ich habe gar keine Freude und auch die Menschen ringsherum, ich bin für sie nur eine Distel oder so wie Dornen. Ja? Also mein Ackerfeld ist überhaupt nichts Schönes, kein tolles Land. Ich kriege das nicht mit, ich predige ganz munter drauf los und nach dem Gottesdienst bin ich eingeladen, um noch mit dem Pastor eine nächste Aktion zu besprechen. Wir machen einen evangelistischen Einsatz, wo wir halt vorbereiten. Aber Irma sitzt auch in der letzten Reihe. Manchmal ist es gut, wenn man auch in der letzten Reihe sitzt. Sie sitzt neben dieser Frau und kriegt das mit und sie kommen ins Gespräch. Und die Frau merkt in diesem Gespräch, also wenn Jesus nicht der Herr meines Lebens wird, also meines Ackerfeldes wird, dann wird da nie Ordnung reinkommen. Ich brauche es wirklich, dass Jesus mein Herr wird. Und sie reden über das Evangelium. Irma, die ruft uns dann vielleicht eine halbe Stunde später, mich und dann auch den Pastor hinzu. Wir beten mit dieser Frau. Die Unordnung, die bleibt erstmal, ja, die Unordnung in ihrem Leben, die ist nicht gleich weg. Da ist ganz viel Schlimmes passiert in der Ehe. Sie hat ein Kind verloren und noch viele andere Sachen, wo noch viel aufzuarbeiten ist. Aber es kommt Jesus hinein, es kommt Hoffnung hinein. Und ja, jetzt nach der Pandemie hatten wir am Anfang des Jahres eine Taufe in dieser Gemeinde und die Frau war dabei. Sie wurde getauft und ist jetzt im Jüngerschaftskurs. Was macht Gott, ja, was macht Gott? Ist einfach toll zu sehen. Ich wusste nicht, dass die Frau da ist. Irma wusste auch nicht, dass die Frau die Mutter ist. Das hat sie erst später erfahren. Gott hat diesen Jungen da benutzt, diesen 9-jährigen Jungen, der seine Mutter mitbringt. Und ist einfach toll, wie Gott an die Menschen arbeitet und es gebraucht. Ein zweites Zeugnis möchte ich euch erzählen. Also wenn wir in die Dörfer gehen, es geht über Stock und Stein und wenn es regnet, das ist sehr herausfordernd. Und wir waren hier auf einem Missionseinsatz, den haben diesmal nicht wir organisiert, sondern ein einheimischer Pastor. Und er hat gefragt, ob wir mitkommen würden. Ja, habe ich gesagt, kein Problem, wenn ich eine Aufgabe habe, dann mache ich das gerne. Und dann habe ich die Aufgabe gehabt, eine evangelistische Predigt zu halten. Gut, ich habe mich dann vorbereitet, mein Spanisch war noch nicht so toll und ich habe gesagt, ich mache es trotzdem und dann gucken wir, was Gott daraus macht. Wir haben eine Panne auf dem Weg ins Dorf, ja? Also unser Auto, wir haben eine Panne, wir sind ein großes Team und das zweite Auto fährt schon mal voraus. Ja? Das zweite Auto, da war toll, die haben so ein Puppentheater dabei gehabt, das habt ihr auf den Bildern vorhin vielleicht schon gesehen, da war so eine Puppenbühne dabei. Die haben ein tolles Programm für die Kinder gemacht, also evangelistisches Programm. Aber wir haben davon gar nichts gesehen, weil wir eben mitten auf dem Weg da auf der Hälfte der Strecke hängen geblieben sind. Und 5 Stunden Verspätung. Gut, in Peru ist 5 Stunden nicht viel. Also es gibt in den Dörfern manchmal auch noch größere Pannen. Aber 5 Stunden zu spät und das Programm, das lief schon, das war schon fast zu Ende, als wir gekommen sind. Und dann sagt der Pastor, der das halt organisiert hat, also Thomas, tut mir leid, also eine Predigt kannst du jetzt nicht mehr machen, das Programm ist quasi schon vorbei und die Leute sind müde, die gehen jetzt nach Hause. War ich ein bisschen traurig zuerst, wo ich dachte, jetzt habe ich mich extra vorbereitet, extra da den ganzen Aufwand gemacht, für was? Ich habe gedacht, gut, lassen wir es einfach in Gottes Händen, Gott weiß, was seine Wege sind, wir legen uns erstmal schlafen und dann gucken wir, was wir daraus machen können oder was Gott daraus machen will. Haben dann noch eine Nacht geschlafen im Moskitonetz. Und am nächsten Morgen, da stehen wir auf und der Pastor sagt zu mir, also Thomas, wir haben heute Morgen einen Gottesdienst, vielleicht könntest du ja eine Predigt halten, so ganz spontan. Also, ja, ich habe immer mein Smartphone dabei, ja, und ich habe immer so ein paar Predigten hier drauf, also so ein paar Gedanken. Ich bin eben nicht ganz so spontan, aber so kann man sich zu helfen wissen. Und habe gesagt, ja gut, kein Problem, also ich gucke mal, was mir so jetzt gerade auf dem Herzen liegt, wo wir was vielleicht weitergeben können. Und ich bin gerade dann dabei, mich ein bisschen vorzubereiten. Während ich mich vorbereite, da werde ich in die Küche gerufen. Ja, wir hatten vorher schon Frühstück gegessen, das war eigentlich schon alles vorbei gewesen. Was soll ich in der Küche? Ja, eine Frau ruft dich, heißt es dann, ja. Ah ja, die Frauen. Manchmal denke ich, ja. Ich hatte eigentlich keine Lust, da jetzt gerade in die Küche zu gehen, weil wir gerade, ich hatte wirklich die Predigt jetzt im Sinn und wollte mich da vorbereiten. Und dann rufen sie mich nochmal und ja, Irma sagt, ja, du sollst kommen. Ich gehe in die Küche und denke mal, ich schaue mal nach. Und in der Küche, da sitzt meine Frau mit einem Ehepaar. Und man konnte diesen Ehepaar schon vor Weitem schon ansehen, dass beide stark geschädigt sind. Und zwar AIDS geschädigt, beide. Der Mann dazu noch Alkoholiker, also wirklich. Und die Frau eben auch schon mit einem, also eingefallenen Gesicht, die Zähne fast alle raus. Man konnte die Spuren der Krankheit einfach schon sehen. Aber diese Frau mit solchen leuchtenden Augen, also wirklich mit Augen, die was ausstrahlten. Und diese Frau sagt, ohne dass ich irgendwo was frage, sondern sie sagt, ich will Jesus haben, ich will Jesus aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, was sie vorher gesprochen haben, ja, in der Küche, da mit Irma zusammen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was die Frau vielleicht an dem Abend zuvor schon bei dem anderen Team vielleicht für Impulse bekommen hat, wo, auf welche Art und Weise Gott vielleicht schon zu dieser Frau gesprochen hat. Ich habe gemerkt, da ist eine Frau, die ist vorbereitet. Die meint es ernst. Dann fragen wir den Mann auch, ob er auch Jesus aufnehmen möchte. Und der Mann sagt, also ich muss mir das nochmal überlegen, also ich warte damit noch ein bisschen. Und die Frau sagt, egal, also ob du willst oder nicht, ich will. Und das ist in der Kultur was sehr Spezielles, weil normalerweise ist es eine Kollektivgesellschaft. Ja, man trifft keine Entscheidung einfach für sich allein in der Regel. Normalerweise, wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann ist es eine Gemeinschaftsentscheidung. Und da, dass sich eine Frau abhebt von ihrem Mann, ist was echt Spezielles. Und dann haben wir gemerkt, ja, die Frau, die meint es ernst. Und dann kommen wir nochmal ins Gespräch mit dieser Frau. Ich sage zu ihr, du, ich kann dir nicht versprechen, dass Jesus dich heilt. Ich weiß nicht, was Gottes Plan für dein Leben ist. Ich glaube, dass Gott es gut meint mit dir und ich glaube auch, dass Gott dir vergeben hat. Möchtest du Jesus aufnehmen? Also ich habe versucht, ihr nicht zu viel Hoffnung auf Gesundheit zu machen. Ich wollte, dass sie wirklich weiß, dass sie bei Jesus die Vergebung das Erste ist, was sie braucht. Und sie hat gesagt, ja, das weiß ich, das will sie. Und dann beten wir mit dieser Frau. Draußen, da, also bei dem Gottesdienst, die haben mich dann schon gerufen, Thomas, komm, komm, deine Predigt, die hatten schon angefangen, Musik zu machen und mit der Einleitung und so. Das war mir gerade sowas von egal. Die Peroner, die können den Gottesdienst auch alleine machen, dafür brauchen sie mich nicht. Wichtig ist gerade der Moment. Ich bin dann schon später rausgegangen, ich habe auch noch die Predigt gehalten, die haben das ganze Programm dann natürlich hin und her gewürfelt, aber das ist kein Problem, Gottes Geist macht das auch manchmal. Und nach dem Gottesdienst später habe ich gedacht, der Moment war eigentlich dieses Ehepaar, wo wir dabei sein durften. Wir sind nach Hause gefahren, 3 Stunden Fahrt, also wirklich ein weit entfernt gelegenes Dorf für uns. Und so ein halbes Jahr später, da sage ich zu Irma, lass mal nochmal in das Dorf gehen, ja. Wir wollen nochmal gucken, was ist mit dieser Frau geworden, also wie geht's ihr. Und wir fragen den Pastor, der damals das Ganze organisiert hat, der den Zugang zu diesem Dorf hat, der das Dorf kennt. Und er sagt uns, die Frau, die lebt nicht mehr. Mir ist einen kalten Schauer über den Rücken runtergelaufen, die Frau lebt nicht mehr. Sie ist jetzt bei Jesus. Das ist eine Frau, die hat wirklich viel durchgemacht, aber sie ist im Frieden heimgegangen. Und ich habe gedacht, wow, also was für ein Segen, was für eine Gnade, dass wir genau dem Zeitpunkt da waren. Ungefähr ein Jahr später sind wir nochmal in das Dorf gekommen. Und zwar haben wir ein medizinisches Team gehabt, also meine Frau ist ja Krankenschwester und wir haben ein medizinisches Team zusammengestellt, wirklich mit Arzt, mit Krankenschwester, mit Krankenpfleger, mit Medikamenten und so weiter, was man eben braucht für so einen Einsatz. Wir kommen ins Dorf und kein Mensch ist da. Also ein Dorf wie ausgestorben. Es waren 2, 3 Leute da, so halb betrunken, halb also so besoffen, so ein bisschen beschimmert irgendwo. Und dann haben wir so erfahren, ja, die anderen sind so in ihre Felder abgezogen. Die wussten, dass wir kommen. Wir waren angemeldet in dem Dorf mit einem großen Team. Ja, das Dorf wusste das. Und kein Mensch war da. Und da habe ich so gedacht, ja, so ist es. Wenn Gott nicht vorbereitet und Gott seinen Zeitpunkt nicht führt, dann passt es nicht. Aber die Erfahrung ist wichtig. Die brauchen wir manchmal auch, diese Erfahrung, dass Gott diese Dinge vorbereiten muss. Und auch im Gebet, wo ihr auch einen ganz großen Dienst machen könnt, dass Gott immer wieder diese Punkte vorbereitet. Und dann habe ich gedacht, doppelt groß ist die Gnade für diese Frau, dass genau Gott diesen Zeitpunkt vorbereitet hat. Und zweitmal haben wir gar keine Ernte gehabt, überhaupt nicht. Wir sind ein bisschen frustriert abgefahren, viel Aufwand für nichts. Ja, kommen wir zurück zu unserer Gemeinde, zu unserer Arbeit, die wir sonst auch machen in den Gemeinden. In den Dörfern, wir haben so um die 20 Quechua-Gemeinden, das sind so wie Hausgemeinden, so vielleicht 10, maximal 20 Leute sind es oft. Und im letzten Jahr haben wir so eine Freizeit durchgeführt für Pastoren, also für die ganzen Laienpastoren, also die haben keine theologische Ausbildung. Und das war eine ganz tolle Sache, weil das war die erste Freizeit für so Laienpastoren seit so 10 Jahren. Also ich habe noch nie eine Rüstfreizeit oder irgendwas für die Pastoren erlebt. Und dann darf ich da so eine Einheit gestalten. So, jetzt habe ich da Pastoren. Die können weder lesen noch richtig schreiben zum Teil. Manche von ihnen haben noch nicht mal eine Bibel. Ja, wie sollen sie ihre Schäfchen, sage ich mal, in den Gemeinden überhaupt betreuen? Gibt es so viele Probleme, so viele Herausforderungen im Geist, so viele Fragen. Also das hat mir so die Not deutlich gemacht. Die Zusammenarbeit war toll, also wir haben uns wirklich gefreut, wir konnten wirklich zusammen gut arbeiten, aber es hat ein richtiges Feld für mich aufgemacht, wo ich gesagt habe, ja, da müssen wir unterstützen, da brauchen Sie unsere Hilfe. Die meisten von den Quechua-Indianern, die wachsen nicht so wie bei uns hier mit Büchern und Literatur auf, ja, das ist ja ein Teil unserer Kultur in Deutschland. Für sie ist Lesen eine Herausforderung, sowohl Spanisch als auch Quechua. Also die meisten können das nicht wirklich gut. Auch hier eine Ausbildungsstätte mit jungen Erwachsenen, wo wir arbeiten. Und mir ist immer wichtig, wenn wir irgendwie Ausbildung machen, das soll immer verknüpft werden mit der Praxis. Und das heißt, wir haben einen Teil Theorie und dann geht es wirklich in die Anwendung. Das heißt, wir gehen nach draußen in die Dörfer. Und dann werden sie ins kalte Wasser geschmissen und dann dürfen sie hier ihre Einheit machen. Hier war gerade so, dass wir 2 Frauen, also Studentinnen hatten, wo wir gesagt haben, ja, die sollen mal was mit dem, in der Frauenarbeit machen. Und haben dann so also Andachten oder auch geistliche Impulse gemacht in einer Frauengruppe. Ja, und dann wird das bewertet, dann wird das evaluiert und geschaut, was kann man besser machen, wie kann man die Menschen vielleicht auch besser erreichen. Ja, ist eine tolle Sache und macht mir ganz viel Freude. Ich gehe nochmal das Bild zurück. In dieser Gruppe war ein bisschen schade, es waren mehr Frauen als Männer. Ja, wir hatten 6 Schüler und 5 Frauen und nur ein Mann. Und der junge Mann, also ist ein ganz netter Kerl, aber faul. Also wirklich faul. Und oft hat er dann sich an meine Frau gewandt und sie angerufen und sagt, ja Irma, ich verstehe den Thomas einfach nicht. Ich weiß nicht, was er da sehen will. Und das ist ein Problem, ja. Sie fragen immer, was will der Lehrer sehen? Ich will überhaupt nichts sehen. Ich will aber nur, also doch, ich will schon was sehen, aber ich will nicht das sehen, was er denkt, was ich sehen will. Sondern ich will das sehen, was er auf dem Herzen hat, was Gott zu ihm sagt, dass er das lernt auszudrücken. Und das ist für sie schwer, weil sie versuchen immer herauszufinden, ja, was will der Lehrer? Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, was will Gott? Und er hat dieses Seminar durchgemacht, also 8 Monate, 7 Monate. Und heute ist er einer von den jungen Predigern in den Dörfern. Bin ich sehr, sehr also dankbar. Es war viel Arbeit, aber Gott hat wirklich doch Gnade geschenkt. Meine Frau ist Krankenschwester. Also wir wollen nicht nur vom lieben Evangelium reden oder von Nächstenliebe, sondern wir wollen das auch den Menschen wirklich auch praktisch zeigen. Und bei den jungen Erwachsenen war das so, dass sie lange Zeit gar nicht wussten, ja, was sollen wir den Menschen eigentlich bringen? Wir können nichts. Und das stimmt ja gar nicht. Da habe ich gesagt, Leute, ihr habt doch einen Beruf. Wir haben bei uns in der Gemeinde, in der Stadtgemeinde, so einen Agraringenieur. Der kann zum Beispiel den Leuten erzählen, wie sie ihre Produktivität steigern können, wie sie besser anbauen können, wie sie besser ihre Pflanzen pflegen können, damit sie auch Ertrag haben und auch das Einkommen einfach besser gesichert ist. Wir haben Krankenpfleger bei uns, wir haben eine Zahnärztin bei uns und haben gesagt, Leute, wir gehen ins Dorf und machen einen Einsatz mit eurem Beruf. Medizinische Hilfe, ja, das ist hier Irma links und rechts ist unsere Nichte, die ist jetzt Ärztin, sie ist fertig mit ihrem Studium und dann geht es auf Patientenbesuche. Ja, während der Pandemie, aber auch davor und auch danach natürlich, also wir haben jetzt nicht nur Covid-Patienten gehabt, sondern das war, was wir schon immer gemacht haben, Patienten zu besuchen. Und man kommt sehr gut ins Gespräch mit den Menschen, da sind Ängste, da sind Sorgen. Und dann kann man sehr gut das Evangelium ins Spiel bringen. Eine andere Art von medizinischen Einsätzen sind Präventionseinsätze. Das gehört eigentlich zur normalen Arbeit der Schulen, aber die Schulen haben keine Kapazitäten. Und dann kommt Irma mit ihrem Titel und sagt, du, ich bin Master im Gesundheitswesen, ich würde dir gerne in der Präventionsarbeit helfen. Und oft merken wir, dass die Leute sehr dankbar sind, die Direktoren sind sehr dankbar. Und sie merken auch, ihr seid Christen, noch besser. Ja, und dann merken sie, da gibt es so viel Nöte bei den Schülern. Alkoholismus, Sexualität, ganz großes Problem bei den Schülern und Schülerinnen vor allem auch. Viel Probleme mit den Familien, mit den Eltern. Und so dürfen wir in die Schulen gehen und dann machen wir eine Unterrichtsstunde und wir reden über Jesus, ja, über Vertrauen in Gott. Und dann sind wir mit unserer Stunde fertig und der Lehrer sagt, ja, mach noch eine Stunde weiter. Und wir kommen ins Gespräch oft dann auch in den Pausen und dann kommt so ein Mädel kommt zu Irma nach der Stunde und sagt, Irma, kannst du mich nicht bitte mitnehmen? Ich will nicht mehr zu meinen Eltern zurück. Und das berührt dann, das geht unter die Haut. Ja, wenn man merkt, wir sind da wirklich am Pool, also am Nerv. Der Geschwister, der Menschen da vor Ort. Können wir natürlich nicht machen, ja, wir können ja nicht jetzt alle Kinder da mitnehmen, die Probleme haben, aber wir können Beratungen geben, wir können Seelsorge machen, wir können für sie beten vor allem und manchen Ratschlag einfach geben. Ja, oft mache ich das dann auch mit so pädagogischen Spielen, also ich versuche das dann nicht nur so auch trocken zu machen, sondern wir machen so pädagogische Spiele, wo es um Vertrauen geht. Ja, wem kann ich im Leben vertrauen? Und Vertrauen wird so oft enttäuscht im Leben. Da wird so viel kaputt gemacht durch eben Vertrauen, was missbraucht wird. Und auf Gott können wir vertrauen, immer. Und das dürfen Sie denn einfach auch mal spüren, wenn Vertrauen hält oder eben nicht hält. Ja, die jungen Erwachsenen, das habe ich vorhin schon erwähnt. Mit denen haben wir dieses Jahr so richtig durchgestartet. Letztes Jahr ging das nicht so wegen der Pandemie. Aber dieses Jahr sind wir da richtig durchgestartet mit unseren rund 15 jungen Menschen. Und am Anfang dieses Jahres gab es eine Taufe. Und da sind einfach mal gleich 5 neue junge Erwachsene hinzugekommen. Und die müssen ja irgendwie mitgenommen werden. Also was macht man mit diesen jungen Leuten? Ja, also es macht ja keinen Sinn, nur zahlenmäßig zu wachsen, sondern wir wollen ja auch inhaltlich wachsen, also im Herzen näher zu Jesus kommen. Und dann haben wir gesagt, gut Leute, ihr kommt mit auf die Missionseinsätze. Als sie uns angefragt haben, ob wir die jungen Erwachsenen machen, da war ich ein bisschen skeptisch. Also junge Erwachsene, das ist unheimlich viel Arbeit, das kann ich euch sagen. Da geht es nicht nur mal so einen Gottesdienst zu machen, so einmal in der Woche oder eine Andacht, sondern das heißt wirklich Begleitung, also Zeit investieren in diese jungen Leute. Das ist eine sehr prägende Zeit, eine sehr wertvolle Zeit. Und das sind nicht nur die Samstage, die man hat, sondern das heißt oft auch die Freizeit miteinander gestalten. Also ich mag das nicht unbedingt, was sie alles da machen, aber manche Sachen macht man einfach mit, einfach damit man sie kennenlernt, wo sind sie unterwegs. Und dann kommt man auch zu den Gesprächen oft auch. Man lernt ihre Charaktere, ihre Persönlichkeiten kennen. Als sie uns gefragt haben, ob wir die jungen Erwachsenen machen, da habe ich gesagt, ja, machen wir. Aber ich predige nicht jeden Samstag, sondern ihr lernt, wie ihr predigen könnt. Und dann haben wir parallel zu diesen jungen Erwachsenen noch einen Jüngerschaftskurs gemacht, einfach damit sie lernen, wie kann ich einen Bibeltext einfach auslegen. Das sind jetzt keine Grundtheologen, ja, das sind jetzt keine Pastoren, aber sie haben gelernt, wie sie Bibeltext lesen können und daraus eine einfache Andacht für andere einfach aufbereiten können und etwas weitergeben dürfen. Ja, und dann haben wir das so gemacht, eine Woche Unterricht und dann die nächste Woche gleich rein in die Praxis. Also auch wieder ins kalte Wasser geschmissen und das funktioniert eigentlich so am besten. Also Jesus hat das auch immer so gemacht, ja, also ihr lernt was und er macht das gleich. Also dieses theologische Ausbildungsprinzip, ihr lernt erstmal 3, 4 Jahre oder 5 Jahre irgendwas und dann danach versucht ihr das anzuwenden, das kannst du vergessen, sondern möglichst relativ schnell in die Praxis rein. Ja, man sieht es jetzt nicht ganz so gut, aber das ist unser Auto, wo wir auf Einsatz gehen und ihr werdet hinten drauf einfach alles, was wir an Mitarbeitern haben, wird darauf geschmissen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir fahren in die Dörfer. Ja? Auf dieser Asphaltstraße, das ist ja noch einigermaßen okay. In den Dörfern geht es dann über Stock und Stein. Und die haben keine bequemen Sitze drin. Und ich glaube, manch einer hat dann schon, wenn er es oft machen wird, vielleicht den einen oder anderen Bandscheibenvorfall dann hinten drin. Ich bin dankbar, dass ich fahren darf, dass ich nicht da hinten drauf sitzen muss. Aber die jungen Leute, da bin ich so dankbar, die machen das gerne. Die fahren so gerne raus, sind so voll begeistert, voll motiviert, rauszugehen, Mission zu machen und einfach zu lernen und dabei zu sein. Ja, Campagna Medicas, das ist so eine unserer Projekte, auch wenn wir kein großes Projekt eigentlich haben, aber das machen wir hin und wieder, wo wir so medizinische Einsätze machen. Und zum Teil mit unseren jungen Erwachsenen, zum Teil auch mit anderen professionellen Leuten. Wir wollen in die Dörfer gehen, das heißt auch den Indianern eine gute medizinische Behandlung anbieten. Das Gesundheitssystem in Peru ist sowas von marode, also auch jetzt während der Covid-Zeit. Also Peru steht in der Weltindexliste bei der Harvard-Universität relativ weit oben, obwohl es ein kleines Land ist, also personenmäßig. Aber im Krankenhaus ist es halt so, wenn du da bist, du bist eigentlich ignoriert. Also wer kein Geld hat, wer nichts zu sagen hat, der wird eigentlich ignoriert. Und das wollen wir, dass Sie hier was anderes erleben, dass Sie merken, dass Jesus doch die Menschen ernst nimmt und wahrnimmt, auch in seinen physischen Nöten und Herausforderungen. Und hier haben wir auch wieder unsere Nichte. Sie kommt aus dem Quechua-Indianerdorf, hat ihr Studium durchlaufen und sie arbeitet jetzt bei diesen Menschen wieder. Und das ist so toll, die Indianer, die haben Vertrauen. Da ist jemand, der ist von uns. Ja, das ist einer, der hat Geduld. Da ist jemand, der kennt auch die Lebenswelt ein bisschen, die Gedankenwelt. Wie ticken die Menschen? Und Sie haben Zeit, wir haben Zeit. Ja, und wenn dann so das Arztgespräch irgendwann mal vorbei ist, dann gibt es gleich am nächsten Tisch die Medikamente, sofern wir sie dabei haben. Ansonsten kriegen Sie von uns ein Rezept, wo Sie dann auch in dem nächsten, also Apotheke in Anführungszeichen, dann welche beziehen könnten. Manchmal können wir dem Patienten nicht helfen, das ist einfach so, man kann im Dorf nur begrenzt wirklich helfen, aber dann können wir helfen, und das ist typisch Peru, mit Beziehungen und Kontakten. Wir können sagen, geh mal ins Krankenhaus und frag mal nach diesem und jenem Arzt. Das ist auch ein gläubiger Mann oder ein Mensch mit einem guten Herzen, den kennen wir. Wende dich mal an diese Person und sag ihm mal schöne liebe Grüße von uns. Und so läuft das in Peru, also Vitamin B sagen wir dann auch dazu. Ja? Und so können wir den Indianern manchmal doch helfen, auch wenn wir selber gerade doch sehr eingeschränkt sind. Aber auch hier ist das Ziel natürlich immer von Jesus zu erzählen, und wenn wir in die Dörfer gehen, es gibt immer Kinder und es wird immer eine Kinderstunde geben. Also ich habe nur ein einziges Mal erlebt, dass das Dorf keine Kinder hatte. Normalerweise gibt es immer Kinder und die wissen nichts von Jesus. Und so machen wir Kinderstunde mit ihnen, biblische Geschichten, Bibel-Lernverse, christliche Lieder. Und sonst eben mit den Menschen wollen wir ins Gespräch kommen. Ja, wenn die Patienten warten, das ist ganz praktisch, die haben dann so eine Warteschlange oft irgendwo, die langweilen sich, und dann kann man die Zeit nutzen. Und es ist ein Privileg, wenn man mit den Menschen Bibel lesen darf. Also hier ist gerade Irma im Gespräch mit unseren Leuten. Manchmal auch so Gruppenandachten, wenn die Leute warten, dann kann man so mal eine Gruppenandacht machen mit den Leuten. Und da ist gerade ein Pastor, den wir ganz gut kennen, ist gerade im Gespräch mit den Leuten vor Ort. Ich bin nicht so der Evangelist, ehrlich gesagt. Also das ist nicht so meine herausragende Stärke, sondern meine Stärke liegt eher daran, zu organisieren und zu begleiten. Aber gut, ich mache das natürlich auch. Also ich rede auch gerne mit den Leuten. Und wir nehmen die Herausforderung an, die Gott uns vor die Füße legt. Jetzt habt ihr ein paar so Impulse von uns gesehen, von der großen Vielfalt. Was könnt ihr machen in der Missionsarbeit? Oder ihr macht ja schon einiges, ich habe auch schon gehört, ihr habt auch schon unterstützt. Ich habe hier ein paar Gebetsanliegen mal zusammengefasst, wo wir euch dankbar sind, wenn ihr an uns denkt, jetzt, aber auch in Zukunft. Jetzt gerade sind wir im Heimatdienst, das heißt, wir machen Besuchsdienst in den Gemeinden. Corona-bedingt alles ein bisschen herausfordernd, aber es klappt, es geht. Aber betet, dass Gott die Türen auch weiter offen hält. Wo wir ganz viel Gebet brauchen, ist immer für die Zusammenarbeit vor Ort. Weil wir machen das, was Gott da tut. Und das ist spannend, das braucht manchmal sehr viel Feingefühl zu warten. Ich als Deutscher möchte gerne manchmal loslegen. Ich sehe manchmal eben nicht, wo ist die Initiative der Einheimischen. Und am liebsten würde ich dann mein Projekt machen. Das geht viel einfacher, das geht viel schneller. Und ich muss mich dann immer zusammenreißen und sagen, nein, wir warten jetzt, bis Gott hier sein Zeichen gibt. Und wir sehen, okay, da ist eine offene Tür und dann gehen wir. Und Zusammenarbeit in Peru ist so, es läuft ganz viel über die Beziehungsebene. Und das ist schön, das ist super. Aber wenn mal so eine Kleinigkeit irgendwo im Raum steht, wo mal eine Kritik oder so mal vielleicht angebracht ist, dann kann so eine Beziehung auch mal ganz schnell so runtergefahren werden. Und dann geht überhaupt nichts. Also das braucht ganz viel Gebet, damit wir Feingefühl haben, und damit wir offene Türen haben für die Zusammenarbeit und dass es wirklich ein Segen wird für beide Seiten, also für alle letztendlich. Ja, für die Finanzen, da dürft ihr mit an uns denken. Das ist ein wichtiges Thema. Wir sind dankbar, Gott hat uns versorgt, auch durch euch auch versorgt, sind wir sehr dankbar für. Ja, für den nächsten Turnus, wenn wir rausgehen, braucht wieder neue Finanzen. Und dann, zwei Namen habe ich euch hier rangeschrieben. Lois und Eliu. Das sind zwei junge Erwachsene, die haben bei uns Predigtdienst gelernt. Also, und ich bin dankbar, dass sie predigen können, aber betet für ihr Leben, für ihr geistliches Leben. Gerade junge Erwachsene haben so viele Anfechtungen. Viele von den jungen Leuten brechen irgendwo weg. Dann passt es mit dem Studium nicht oder dann geht es mit ihrer Freundschaft vielleicht nicht ganz so toll oder mit ihrer Liebesfreundschaft vielleicht auch mit irgendwo so. Also es gibt ganz viele Sachen, die da so kreuz und quer gehen im Leben der jungen Erwachsenen. Betet, dass Gott sie schützt und lenkt, dass das, was wir sehen durften und was auch aufgehen durfte, dass das wirklich Bestand hat und dass Gott da Festigkeit dieser jungen Leute schenkt. Das sind nur stellvertretende Namen, also wir haben viel mehr Leute ausgebildet, aber wenn ihr diese beiden Namen vor Augen habt, dann wisst ihr, worum es geht. Ansonsten bin ich ganz dankbar, ich freue mich, ein bisschen was zu berichten. Wenn ihr mehr Fragen habt, dann dürft ihr gerne auf uns dazukommen. Wir sind noch ein Weilchen da. Wir berichten gerne ein bisschen mehr auch, erzählen noch. Wir schreiben so 3-4 Mal im Jahr so Freundesbriefe. Und wenn ihr Interesse habt, dann dürft ihr euch gerne an uns wenden. Dann nehme ich euch mit in unsere Liste auf und dann kriegt ihr hin und wieder Berichte über das, was Gott bei uns tut, wo die Herausforderungen sind, wo die Schwierigkeiten sind. Aber auch dann kriegt ihr auch diese Zeugnisse auch dann immer wieder mal zu hören, was Gott macht. Ganz lieben Dank.